herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-plus-Podcast mit Bertram Kasper. In diesem Podcast geht es darum, über alles zu sprechen, was mit dem Älterwerden zusammenhängt. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Unter dem Motto Gelassen leben soll ein Anfang gemacht werden, um eine Pro-Aging-Kultur in unserer Gesellschaft zu etablieren. Lassen Sie sich inspirieren und werden Sie so entspannt älter. Also dann, lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Podcast.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Sie alle wissen, wir leben in einer immer älter werdenden Gesellschaft. Die Zahl von 18 Millionen Babyboomern allein in Deutschland bestätigt das eindrücklich. Und wussten Sie, dass ein Drittel von ihnen selbst keine Kinder haben? Da ist es natürlich nicht verwunderlich, wenn sich Land auf und Land ab generationsübergreifende Wohnprojekte gründen oder mehr und mehr ältere Menschen über neue Lebens- und Wohnformen nachdenken. Wohnen und Leben im Alter eine ganz persönliche und individuelle Herausforderung, genauso wie eine Aufgabe für unsere Gesellschaft. Heute starte ich im Rahmen meines Podcastes eine neue Reihe, in der ich mich mit innovativen Lebens- und Wohnformen für älter werdende Menschen beschäftigen will. Dazu ist heute Premiere. Und es gibt noch eine zweite Premiere, denn heute bin ich das erste Mal mit meinem Podcast vor Ort, genauer gesagt im Kapellenbrink in Bielefeld. Hier leben unter dem Motto Anders alt werden fast 100 Frauen und Männer, die meisten von ihnen über 65 Jahre alt. Das Projekt, und das ist das Erstaunliche, gibt es seit 1996, also in diesem Jahr genau 25 Jahre, und wurde von Gisela Stender mitbegründet. Zudem ist noch Ulrike Wemhöhner zu Gast. Sie lebt hier im Kapellenbrink seit 6 Jahren. Herzlich willkommen, Frau Stender, und herzlich willkommen, Frau Wemhöhner. Schön, dass das heute klappt, und ich freue mich richtig, dass wir hier sein können. Und wir steigen einfach mal in das Gespräch ein. Frau Stender, Sie haben ja 1996, beziehungsweise ich habe inzwischen gelesen, auch lange im Vorfeld, eine richtig innovative Idee gehabt, nämlich den Kapellenbrink zu gründen. Wie ist es denn überhaupt zu der Idee gekommen und was waren Ihre Motive und Überzeugungen, die Sie dazu veranlasst haben?
Ja, wenn ich ein bisschen zurückgreifen darf. Also es war so, dass unsere Kinder in die Waldorfschule gingen und mein Mann und ich, wir uns da begonnen haben, intensiv mit der Anthroposophie auch zu beschäftigen. Und dann entstand die Situation, wie häufig in Familien, also die Eltern bzw. die Großeltern unserer Kinder wurden alt, älter und verstarben auch. Und da leuchtete plötzlich in uns, ich muss eben sagen, ich bin ja eine Mitbegründerin, die Frage auf, was hat denn der Rudolf Steiner auch zu dem älter werdenden Menschen gesagt? Und dann erlebt man eine große Überraschung, wer so etwas mit den Werken vertraut ist. Es gibt überhaupt keinen Zyklus und keinen direkt geschlossenen Vortrag zu diesem Thema, sondern es gibt eben an vielen Stellen vereinzelt sehr wichtige und hilfreiche Gedanken von ihm zu der Veränderung im Alter, insofern die Veränderung der Wesensglieder. Und da haben wir, eine Mitbegründerin von mir, sehr intensiv, begonnen, einen Arbeitskreis zu bilden für Menschen, die das interessiert. Und dann haben wir folgendes Erlebnis gehabt. Also wir haben mit 5, 6 begonnen und haben dann auch über diesen Prozess, mit dem wir uns beschäftigt haben, anderen Menschen erzählt. Ich habe seinerzeit in der Waldorfschule auch gearbeitet. Also kannte ich auch viele Großeltern oder Großtanten oder Ähnliches. Und dann haben wir gesagt, wir laden die doch mal ein zu einem netten, zwanglosen Kaffee trinken und erzählen mal, was sind so unsere Zukunftsfragen. Und dann erlebten wir die ganz erstaunliche Entwicklung, dass tatsächlich Also innerhalb kürzester Zeit sich da Menschen eben für öffneten, also hochinteressiert waren. Und diese Informationsnachmittage, also mit Kaffee trinken erst und dann nachher in der Schule, weil die Räumlichkeiten, die wir vorher hatten, viel zu klein wurden, haben wir begonnen, immer mehr über diese Fragen gemeinsam nachzudenken. Das heißt, es ging sehr rasch darum, wer ist denn vielleicht mehr geneigt, sich um diese Menschenkunde zu befassen? Oder wer ist eben viel mehr daran interessiert, ja, wo könnten wir denn da auch grundstücksmäßig was erwerben? Und finanziell, also ich will sagen, ich raffe es. Innerhalb von 3-4 Jahren hatten wir eine sehr stabile Arbeitsgruppe, sodass wir 1988 dann einen Verein für Lebensgestaltung und Altersfragen, nennt sich der, bis heute gegründet haben. Und das ist auch noch bis heute unser Förderverein. Und aus diesem Verein heraus entstand dann ein Finanzkreis, ein Öffentlichkeitskreis und was so notwendig war. Kontakte zur Kommune, Kontakte zur Stadt Bielefeld, zum Landschaftsverband und so weiter. Nun, dann darf ich mal eine etwas, ich glaube, sehr ungewöhnliche Situation kurz schildern. Die Stadt war recht offen zu dieser Idee, dieses Konzeptes, was wir dann so etwas schon mal formuliert hatten schriftlich, hat uns Grundstücke angeboten, die aber, wie man so sagen darf, JWD, also draußen irgendwo vor der Stadt, mitten in der Wiese waren. Und das wollten wir nicht. Wir wollten von Anfang an eine so weit möglich, eine ganz gute Anbindung, Verkehrsmittel und so weiter. Und da fiel uns hier gegenüber ein Grundstück auf. Das war seinerzeit eine große Bepflanzung von jungen Bäumen, also eine Baumschule. Und bei dem Recherchieren, wem gehört die denn? Also hier ein sehr vermögender Bauer, eine Familie, die eben ganz unweit von uns hier sitzt. Und dann müssen Sie sich Folgendes vorstellen. Dann sind wir also beide so etwas korrekt angezogen, die Mitbegründerin von mir und ich, an die Tür gegangen. Ein Bauer hat geöffnet, wie das so ist, mit Gummistiefel und Erdreich an den Füßen. Und ja, was wollen Sie denn? Und ja, es interessiert uns hier dieses Grundstück und so. Ach so, ja, ja, kommen Sie nächste Woche wieder. Nächste Woche standen wir wieder vor der Tür. Dann wurden wir wenigstens schon mal in den Flur geführt, also in die Dele. Es war ein großes Bauernhaus. Und was haben Sie da vor? Und ja, wir würden gerne schauen, ob wir also ein Grundstück erwerben, haben ihm das erklärt. Ach so, ja, wie heißen Sie denn? Dann haben wir unsere Namen genannt. Ja, kommen Sie nächste Woche wieder. Wir wussten zwischendurch, dass das dann so läuft, dass man recherchiert, wer ist denn der Name Ständer, wer ist der Name Heringhaus, was sind denn das für Personen. Und wir sind dann tatsächlich auch das dritte Mal natürlich wieder hingegangen, haben dann aber auch schon einen Mitstreiter mitgenommen. Das war damals Herr Lange, der heute auch noch mit in der Geschäftsführung ist. Und dann saßen wir wenigstens schon mal im Wohnzimmer. Und nun hatten wir ja auch schon ein Konzept entwickelt, was in einem sogenannten rosa Heft sich formulierte. Das haben wir mitgebracht und konnten das dann etwas ausführlicher, auch ohne Zeitdruck, also dann der Familie erklären. Und dann saß da eine hochbetagte, schätze 84, 85-jährige alte Dame, sehr gerade im Rücken auf ihrem Stuhl und ja, horchte das so mit. Und dann sagte diese Bauernfamilie, wissen Sie, Sie müssen einfach wissen, dieses Grundstück, was da also eben die große Baumschule ist, das ist im Westfälischen so, das ist der Alterssitz, die Altersversicherung, ja, so hat er gesagt, die Altersversicherung für ihre unsere Mutter. Weil das ja nun aber ein sehr vermögender Bauer war, haben wir ein bisschen innerlich geschmunzelt, aber er hat uns auf die Tradition aufmerksam gemacht. Das macht man hier so. Na, wir haben dann aber trotzdem weitererzählt, dass wir eben jüngere, ältere und in dem Miteinander eben ganz bestimmte Zukunftsideen haben, wie sich das gestalten sollte. Und diese alte Dame hörte ganz still zu und ich könnte es ja also heute noch malen, klatschte sich auf einmal mit ihrer flachen Hand auf ihren Oberschenkel und sagte, ach Kinder, gebt's ihn doch, bevor da ein Kino oder ein Hotel entsteht. Sie merken also, der Durchbruch war geschafft. Mhm. Und es hat den Menschen eben wirklich auch erreicht, ne, in diesem hohen Alter, um die es ja auch dann nachher letztlich ging. Und so haben wir uns, wir Vereinsmitglieder, mit dieser Familie in ein sehr faires Miteinander begeben im Hinblick auf die Preisfrage. Es sind immerhin 12.000 Quadratmeter, das konnten wir, als die Baumschule noch stand, überhaupt nicht so ermessen. Ne? Also das war dann eben mit notarieller Beglaubigung und allem, also ein sehr fairer Prozess. Denn eins ist klar, es ist hier letztendlich zwar ein Gewerbegebiet gewesen, aber die Stadt Bielefeld hat schon lange gar kein Gewerbe mehr hier zugelassen. Also es war im Grunde genommen ein Privatbebauungsbereich. Aber da haben wir eben einen sehr fairen Preis aushandeln können. Der auch, und das gehört auch zu der Vorgeschichte dazu, darf ich kurz sagen, überhaupt finanziell möglich war, weil, als ich sagte vorhin schon mal, wir den Verein für Lebensgestaltung und Altersfragen 1988 gegründet haben, hat uns ein Mitglied aus diesem Verein, eine sehr auch betagte, aber total rüstige Dame, eine Mathematikerin, die hat, als sie eben dann relativ kurze Zeit später starb, eine ganze Million vererbt. Also das war für uns wie ein Wink aus dem Himmel. Der warme Segen kam und für die Banken natürlich eine ganz große Beruhigung letztendlich, dass wir dieses Grundstück dann auch kaufen konnten, weil wir ein so großes Eigenkapital hatten.
Das heißt im Grunde, unsere Hörerinnen können sich das wirklich so vorstellen, dass sie von der Pike an in einem längerjährigen Prozess, erst in der intensiven Auseinandersetzung, was sagt eigentlich Rudolf Steiner zum Älterwerden, dann hin sozusagen aus einer eigenen Betroffenheit heraus dieses Projekt entwickelt haben. Ja. Und sie haben, ja, wenn ich so sagen darf, wirklich Werbung auch dafür gemacht bei Menschen, die auch direkt hier vor Ort waren und haben versucht, die zu gewinnen für ihre Idee und hatten damit Erfolg.
Okay. Also, genau so darf man sagen. Genau. Also für uns war es, ich sag mal, eigentlich das Zeichen, und bis heute sind wir ganz fest davon überzeugt, weil wir ja auf diesem Weg des Prozesses auch mehrere ältere Menschen also haben sich verabschieden sehen, dass wenn die Idee stimmt, kommt auch das Geld. Mhm. Und damit ist uns auch deutlich, also da gibt es einfach auch spirituelle Hilfen aus einer anderen Welt.
Mhm. Das ist Gutes, ne? Genau, das ist spannend, dass Sie sagen, weil wenn die Idee stimmt, okay, also wenn die Menschen davon inspiriert sind, das ist ja der eine Aspekt, aber wenn auch sozusagen das anderen einleuchtet, dann gibt es eine Chance sozusagen, wirklich sowas zu realisieren. Und Sie waren ja damals wirklich früh dran, wenn ich das so sagen darf.
In gewissem Sinne ja, da haben Sie recht. Also diese Idee, nach der Berufstätigkeit nun auch wirklich auf Veränderungen zu gucken, das ist richtig. Das ist
genau.
Ja, meine, im Einzelnen können wir ja sagen, auch heute noch erleben wir das ständig bei der Nachfrage hier für uns, dass Menschen sind mit ihrem Beruf fertig, Kinder sind aus dem Haus, man sitzt im Haus, im eigenen, und dann kommt manchmal auch zu spät diese Bewusstseinsfrage, aber das ist eigentlich dran, haben Sie recht.
Genau. Frau Wemhöhner, Sie leben hier seit 6 Jahren.
Ja.
Genau, wie können sich denn unsere Hörerinnen, weil wir machen ja Audio, das Ensemble hier vorstellen?
Ja, wenn man den Kapellenbink betritt, dann fällt sofort auf, es ist nicht eine abgezirkelte, wie mit einem Maßband stehen die Häuser fein ordentlich, sondern jedes Haus ist eigentlich dem anderen zugeneigt in irgendeiner Weise. Und sie stehen so nicht im Kreis, aber so, dass jedes Haus seinen eigenen Raum hat und gleichzeitig den anderen Häusern zugeneigt ist. Das fällt sofort auf. Als zweites fällt sofort auf, der große Garten, rund um jedes Haus ist grün, gibt's Garten. Und egal in welcher Wohnung ich wohne, in welche Himmelsrichtung ich nach draußen schaue, es ist grün.
Mhm. Wie ging's Ihnen, als Sie das erste Mal hier auf das Gelände gegangen sind?
Oh, das ist lange her, vor 25 Jahren. Ja. Dieser Komplex liegt in einem Ortsteil von Bielefeld, das heißt Schildische. Und ich bin alte Schilzkerin. Und als das hier anfing zu bauen, war ich gut 50 und habe von Anfang an das hier verfolgt. So alle paar Wochen habe ich mal geguckt, wie weit das ist. Und habe immer gesagt, Also da würde ich gern alt werden, aber das kann ich mir nicht leisten. Mhm. Könnte ich mir auch von meiner Rente nicht leisten. Und habe damals auch noch nicht daran gedacht, dass ich ja ein Haus erbe, das ich verkaufen kann. Mhm. Und als das dann so weit war, dass ich mich entschlossen habe, mit 73 oder 74 mein Haus zu verkaufen, da war sofort klar, am nächsten Tag bin ich in Kapellenbrink gestapft. Da habe ich mich angemeldet. Und dann gibt's noch eine schöne Geschichte mit dem Garten. Der Gärtner, der hier angefangen hat, den Garten anzulegen, der hatte ihnen gesagt, gehen Sie mal Westerfeldstraße und schauen sich den Garten an. Das ist der schönste wilde Garten, den ich kenne. Mhm. Und ich war nicht da. Ich habe gesagt, ja, die können kommen. Ich habe das gar nicht miterlebt, dass sie da waren. Das finde ich so schön. Also so ist so eine Beziehung dazu gewachsen.
Ja. Ja, und spannend ist, dass Sie das ja von Anfang an mitbekommen haben und so eine Vision hatten, da möchte ich unbedingt hin.
Da würde ich gerne alt werden.
Da möchten Sie gern leben und alt
Obwohl
werden.
Ich von Steiner und gar keine Ahnung hatte.
Mhm. Ja, genau. Und was überzeugt Sie aus heutiger Sicht, im Kapellenbrink zu leben?
Na, die Art, wie hier Gemeinschaft entsteht, wie Gemeinschaft gelebt wird. Es gibt Menschen, die viel Kontakt haben. Es gibt welche, die weniger Kontakt haben. Auch in den Häusern. Das merkt man. Also, ich wohne in einem Haus, da wohnen nur 4 Menschen. Und wir sagen immer, wir werden vernachlässigt. Ne? Ist aber nicht so. Aber in den großen Häusern bilden sich ja Gruppen. Und wenn irgendwas gemacht wird, dann, wenn man dann fragt, kann man helfen? Nee, ist nicht nötig, haben wir alles schon gemacht. So ging es mir und geht es mir manchmal heute noch. Ja, genau. Aber das schmälert nicht mein gerne hier sein und leben.
Mhm. Genau, das heißt sozusagen, Sie bestimmen sehr eigenständig, autonom, wie viel Sie sich hier einbringen und wie viel Sie sich raushalten.
Ja.
Und da guckt auch niemand blöd sozusagen.
Man wird nicht schief angeguckt, wenn man weniger. Okay. Ich habe ja dadurch, dass ich Freunde und Familie hier im Umkreis habe, in unserem Haus sagen, ja, du bist ja nie da, du bist immer unterwegs. Mhm. Ich kann auch Auto fahren, ne? Ich bin noch mobil. Ja. Aber das wird nicht negativ vermerkt, habe ich jedenfalls noch nie erfahren.
Mhm. Genau, das finde ich auch so reizvoll. Mein Vater lebt ja auch hier, daran kann ich das sehen. Und der kann das auch, je nachdem, wie es ihm geht, auch bestimmen. Mal hat er mehr Freude oder auch mehr Energie und dann wieder weniger und das kann man so tarieren. Das finde ich auch sehr, wie soll ich sagen, das ist so natürlich. Ist
wohltuend.
Genau. Frau Stender, Sie schreiben ja auf Ihrer Homepage was total Spannendes, nämlich die Lebensphase nach der Berufstätigkeit und Familienzeit wird als Öffnung in neue Möglichkeiten begriffen. Statt einsamer und passiver zu werden, finden unsere Bewohner neue Möglichkeiten zu Begegnungen, Freundschaften und Gemeinschaft. Dazu gibt es viele Anregungen, Ausdrucks- und Betätigungsmöglichkeiten auf freiwilliger Basis. Nachbarschaftlicher Austausch und Unterstützung können im Geben und Nehmen erlebt werden. Da haben wir ja gerade schon ein bisschen von gehört. Was steckt denn sozusagen dahinter an Idee? Denn ich glaube, dass ist ja wirklich auch, das konnte ich auch in Ihrer Festschrift schon nochmal lesen, hat ganz viel mit Aktion und Kontemplation zu tun, mit Kunst und Natur und Kultur. Vielleicht können Sie dazu noch mal ein bisschen was sagen, weil ich glaube, das macht viele auch neugierig, weil Sie ja sozusagen noch was anderes bieten als nur Leben, sage ich mal.
Also es ist so, jeder kommt und ist so gestrickt, wie er ist. Es muss hier niemand etwas. Und wenn ich dann, jetzt gehe ich mal aufs Gegenteil, nach ein paar Wochen von einem neuen Bewohner dann höre, der dann so zu mir sagt, also wissen Sie, Frau Stender, seitdem ich hier bin, muss ich ja einen Terminkalender führen. Dann bin ich einerseits ein bisschen betrübt und denke halt, so kann es auch nicht gehen. Andererseits gibt das nämlich genau den Ausdruck da oder weist darauf hin. Es gibt unglaublich viele schöne Möglichkeiten, die mich interessieren könnten, an die ich noch nie gedacht habe. Wo eben Begegnungen, Frau Wemhöner sagte das ja eben auch schon sehr schön, ganz frei möglich sind. Ich muss nichts, aber ich kann an vielen Dingen teilnehmen. Und was natürlich ganz besonders ist, und da haben wir eine Reihe von Bewohnern hier auch schon gehabt und haben sie noch, die bringen nochmal ganz neue Ideen. Also ich nenne da zum Beispiel mal das Schauspiel. Also einfach großartig, wenn wir dann so Bewohner über 15, fast 20 Jahre hier wohnen haben, die dann so einen Impuls setzen. Ne? Goethes Märchen haben wir hier aufgeführt, wir machen die Weihnachtsspiele. Das geht auf Initiativen von Bewohnern zurück. Das ist hier nicht, weil wir hier, die Menschen erwartungsvoll angucken, also was habt ihr denn für Ideen, sondern das kommt von sich aus. Und das liegt natürlich häufig auch in der Biografie begründet, wo sie herkommen, was sie erlebt haben oder wie. Mhm. Aber es gibt dann auch so mal dann wieder, das hat mich sehr beeindruckt, Menschen, die dann über Jahre auch hier sich gefunden haben und haben hier im Haus der Stille, eben, Sie haben es ja selber ein paar Mal schon gesagt, es ist eine anthroposophische Gründung, aber doch die Atmosphäre erlebt. Wir können ja auch in spiritueller Richtung durch uns auch ja mit etwas befassen, wie zum Beispiel so einer östlichen Meditation. Die waren dann jeden Morgen hier im Haus der Stille, haben ihre Meditation gemacht. Ich kann nur sagen, großartig. Oder wir haben eine Bewohnerin, die Qigong sehr beherrscht, die dann also mehr und mehr hier Bewohner eben gewonnen hat. Wissen Sie, dann stehen morgens im Garten ganz still gesammelt die Menschen und machen bestimmte Bewegungen in bestimmte Himmelsrichtungen. Ich kann mich nur darüber freuen. Mhm. Es ist eigentlich alles möglich. Mhm.
Oder Tanz zum Beispiel.
Also alles Mögliche, ja.
Ne?
Also
Tanz oder Gymnastik, Gymnastik und Sturzprophylaxe, solche Sachen.
Ja, also Kurse gewaltig. Ja. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir einfach nur da stehen oder sitzen und sagen, na, dann kommt mal und mal gucken. Ist der Raum frei? Ist die Hauptsache, gell? Und überschneidet sich das nicht zu sehr mit anderen Dingen? Aber dann kann man alles machen.
Frau Wehmühner, wie erleben Sie das im Alltag für sich selbst?
Ja, genauso wie Frau Stern das gesagt hat. Es gibt jede Menge Angebote. Ich kann teilnehmen, ich muss nicht. Ich wiederhole mich jetzt. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Das ist sehr schön.
Und gibt es was, wo Sie eine besondere Affinität zu haben?
Ja, ich bin noch ein bisschen nach außen orientiert. Und das finde ich eben auch toll, dass das möglich ist. Aber ich habe hier an einer Tanzgruppe teilgenommen, obwohl ich nicht tanzen kann. Wir haben die Qigong, möchte ich jetzt an dem nächsten Kurs teilnehmen. Sturzprophylaxe habe ich schon mitgemacht. Was so ansteht.
Genau, okay. Das heißt sozusagen, und so erlebe ich das auch, wenn ich hier bin, meinen Vater besuche, dass das alles ja wie ein so natürlicher Fluss ist.
Und es lebt.
Es lebt einfach, genau. Und jeder kann, muss aber nicht. Und das Ganze lebt auch sozusagen von den Stärken von Menschen, die Lust haben, sich einzubringen.
Ja, und das ist also schon im ersten Gespräch mit einer Aufgabe beiderseits abzuspüren, werden wir dem gerecht, was der Interessent hier erwartet, und weiß der andere eben, auf was er sich vielleicht einlässt. Und das aus dem heraus gewinnt sich eigentlich, so möchte ich mal sagen, die Empfindung der Freiheit. Die dann eben, ja, je nach, wie ich sagte, also je nach Möglichkeit da ist. Ich muss mal eines deutlich sagen. Ich wende mich im Gespräch bei diesen Erstbegegnungen durchaus auch immer mal einen kurzen Moment auf diesen Inhalt, indem ich natürlich auch sage, es ist eine Gründung aus der Wurzel der Anthroposophie. Und würde also, das gab es dann auch schon mal, sofort empfinden oder gesagt bekommen, also wissen Sie, lassen Sie mich mit Rudolf Steiner in Ruhe und gar nicht. Voller Respekt, kann man sagen, darf ja sein. Aber dann sollte derjenige sich das auch überlegen. Er wird hier nirgendwo mit irgendwelchen anthroposophischen Inhalten überschüttet, aber er wird erleben, dass es bestimmte Festesgeschehnisse, zum Beispiel, jetzt gehen wir auf Michaeli wieder zu. Das ist so ein Inhalt, der in unseren Zusammenhängen schon eine gewisse Wichtigkeit hat. Und dann gibt es natürlich Lesekreise, die sich auch mit Anthroposophie befassen. Er muss ja gar nicht. Aber wenn jemand aus Vergangenheit, wie auch immer, große Probleme mitschleppt, dann müsste er sich das überlegen.
Genau. Ja, und das Gelände und die Häuser sind auch anthroposophisch gestaltet.
Ein Stück weit, ja, würde ich mal sagen, ein Stück weit. Es ist kein Architekt, der aus anthroposophischen Zusammenhängen so eng ist, aber er hat eins, und das muss ich auch mit einem Satz sagen dürfen, wir haben mit ihm die Schule auch gebaut. Er war unter anderem ein Architekt und wir haben ihn erlebt in diesem Schulbau als unglaublich offen, beweglich, hinhorchend. Und dieser Architekt, den wir uns dann auch sofort hierfür gewählt hatten, hat das Konzept sehr gut verstanden. Und deshalb, was Frau Wemhöner gerade so schön schilderte, war ihm deutlich, hier geht es nicht um zwei große Klötze oder wie, sondern wo ist eben Bewegung? Eigentlich kann man ein bisschen, wenn man aus der Luft schaut, wie eine Lemniskate ist diese Anlage hier angelegt. Mit Häusern, die eben nicht zu groß sind, dass die Überschaubarkeit oder dieses Empfinden, mit wem bin ich hier in Nachbarschaft, sehr schnell entstehen kann. Ne?
Genau. Sie wollten noch was sagen zu der Gestaltung von
Ja, mich hat begeistert auch, es ist außen wie innen. Also die Wohnungen sind auch nicht quadratisch rechteckig, sondern haben ja diese offenen Winkel. Ja. Und ich finde, die kann man so wunderbar einrichten.
Ja, schön. Ja, genau. Was mich so beeindruckt ist, wenn ich hier durch die Häuser gehe, und ich glaube, ich war schon in dreien, die Malereien, die ich finde.
Darf ich dazu was sagen?
Gerne.
Also, wir haben uns seinerzeit fürs Farbkonzept einen Herrn Fuchs gewählt. Und Herrn Fuchs, würde ich sagen, kennt eigentlich jeder, auch wenn er ihn nicht kennt. Denn Sie haben sicher schon mal im Interregio gesessen. Und er hat für die Deutsche Bundesbahn diese Interregio-Züge farblich alle entworfen. Dieser Mann hat seinerzeit, als wir ihm dieses Projekt hier eben an die Hand gaben, aus verschiedenen Kontinenten, also international, Menschen, sage ich mal, herbeigerufen. Das waren teilweise Architekten, auch Innenarchitekte. Und die haben zu sechs, zu siebt dieses Farbkonzept von Herrn Fuchs hier in dieser Lasurtechnik, die ja im Flur deutlich zu beobachten ist, mit ihm, ich sag jetzt mal, gearbeitet, aber sicher auch ein Stück weit erübt. Und so darf ich mal ganz ehrlich sagen, es gibt so manche Ecke, wenn ich dann so durchgehe, wo ich dann so hinschaue und denke, ja, das ist wirklich ein Übprozess. Und woanders ist es wunderbar gelungen, ja. Aber das war auch eine ganz schöne Wahrnehmung, dass eben aus verschiedenen Kontinenten diese Menschen kamen, weil die das dann wieder in ihre Heimat zurückgetragen haben. Also, dass man nicht nur plakatiert, sondern wie man diese Schwammtechnik beherrschen lernt.
Genau. Ja, spannend. Was mich ja auch so überzeugt von dem Konzept, dass ich quasi mich dafür entscheiden kann, hier zu leben, so wie Ihre Vision war, Frau Wemhöner, und dann quasi auch nicht mehr wechseln muss. Also ich muss nicht mehr in ein sogenanntes Altenheim gehen, sondern ich kann hier auch sozusagen wirklich sterben.
Ja, wobei damit beschäftige ich mich sehr viel. Wenn Sie dement werden, und es gibt auch demente Menschen hier, und in keiner Weise mehr für sich selbst sorgen können, brauchen Sie jemanden, der Sie Tag und Nacht umgibt. Und das ist auch eine Frage des Geldes. Und ich habe mich wirklich schon damit beschäftigt, ob ich, wenn ich dement würde, nicht lieber in ein Altenheim gehe. Okay. Da kann ich die Tür auflassen, da ist es laut, da sind Geräusche. Hier würde ich in meiner Wohnung sitzen, auch wenn hier kümmert sich auch der eine um den anderen. Aber ich glaube, ich habe beschlossen, wenn das kommt, dann will ich in das und das Heim.
Ja, Frau Stender.
Das gilt es natürlich zu respektieren von Frau Wemhöner. Ja, ich muss aber eben auch hinweisen, wir hatten mindestens drei Herrschaften, die länger hier wohnten und auch in die Demenz gerieten. So, und dann erlebten wir Folgendes. Immer vorausgesetzt, sie laufen nicht weg. Sie haben ja gesehen, keinen Riesenzaun oder was hier drumherum. Wenn Sie also hier in der Anlage, also empfindungsmäßig auch Ihr Zuhause haben, dann sind Sie eigentlich gebettet, auch in einer Wahrnehmung von anderen, weil man sich ja kennengelernt hat, auch in anderen Zuständen. Also sie ist ja längst verstorben, wir hatten eine Schottin hier, die dann also bei minus, sage ich mal, 8 Grad im leichten Blüschen hier plötzlich über die Anlage lief. Da reagiert natürlich jeder, abgesehen von den Betreuerinnen, die es ja in jedem Haus gibt auch. Also dieses Vertraute, ich muss das deshalb also mal so ein bisschen jetzt dagegen sagen, dieses mir Vertraute und Warme, ist sicher eine Sicherheit. Und dann kommt auch noch dazu, was ich dazu sagen darf, wir haben ja häufig auch Besuch von anderen quasi also alten Einrichtungen oder wie, und die fragen dann auch immer, 25 Jahre, wie ist denn das mit der Demenz? Und sie sind überaus erstaunt, wie wenig Dementerkrankte wir hier haben. Also wir wissen ja, wir haben das auch gerade, ne?
Ja.
Also es ist auch immer eine Frage der Hülle, das würde ich mal so sagen.
Genau. Und dennoch ist es ja so, dass Sie für sich, Frau Wemhühner, diese Überlegung anstellen und dass auch quasi jeder im Grunde immer frei ist, in dem Prozess zu entscheiden, so wie Sie das vorhin auch gesagt haben, Frau Stender, gell?
Genau.
Also das heißt, ich kann immer wieder auch abwägen, und dennoch scheint es was zu geben, wo das auch in dieser Gemeinschaft möglich wäre, das zu tragen. Ja. So verstehe ich das.
Das ist ganz richtig. Ja.
Genau. Wie läuft es denn konkret, wenn sozusagen, weil ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wenn ich jetzt nicht mehr so beieinander bin als älterer Mensch und sozusagen pflegerische Unterstützung brauche, wie läuft das hier ganz konkret? Wie?
Also wir haben seit 20 Jahren hier einen Pflegeverein mit auf der Anlage, die dieses Projekt auch am Wachsen sehen, also wir waren ihnen ja nicht unbekannt ist. Und denen haben wir hier eine Position eingeräumt, dass sie hier ihr Büro haben. Es ist ein ambulanter Dienst, der eben aber nicht mit dem Auto angefahren kommen muss, sondern der sitzt hier vor Ort, und das nennt man ja ortsnahe Pflege, und wird je nach Auftrag auch übriger Bewohner, es hat sich jemand ein Bein gebrochen oder kommt überhaupt nach einer OP aus dem Krankenhaus und so weiter, Sie können sich ja vorstellen, was so für Dinge auftauchen. Dieser Pflegedienst geht dann laut Verordnung in die Wohnung und eben versorgt. Dieser Pflegedienst selber sagt immer wieder zu uns, das ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir erleben nämlich den Menschen in seiner, nennt man es jetzt mal, Normalität, wie er ist. Und wenn dann Einbrüche sind, haben wir ein ganz anderes Bild von ihm. Und dann haben wir aber auch eine kleine Wohnung ganz da an diesem Pflegedienst, der da sein Büro hat, geschaffen, wo eben unsere Bewohner, das lege ich mal den Finger drauf, jederzeit, ob sie mal aus dem Krankenhaus kommen und noch zu schwächlich sind oder es wird eine Dauersituation, dann sich da ein Zimmer mieten können. Und wenn ich Ihnen so ein Beispiel nenne, eine liebenswerte Bewohnerin, die einen ganz schweren Verkehrsunfall hier in der Nähe hatte und dann nach Hause kam und wusste, die Zwei-Zimmer-Wohnung, da fühle ich mich nicht sicher, ist da hingezogen, hatte aber menschlich denselben Umkreis, den sie über Jahre hier gewohnt war. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, kommt es selten vor, dass jemand von hier weggeht oder schon gar nicht weggehen müsste, ne? Aber dann woanders. Dann.
Ja, genau. Frau Wemhühner, ich habe gemerkt, den Impuls von Ihnen dazu auch noch mal was zu sagen.
Ja, ich weiß nicht. Wir haben aber auch Demente hier, die dann ihre Polin haben. Das muss man auch erwähnen. Es ist nicht nur der Pflegedienst, der das alles bewältigen kann. Und auch nicht nur die Freunde oder Mitbewohner oder so. Ja. Ich finde, das ist schon, muss man schon bedenken.
Genau. Also wir wollen ja auch sozusagen, deswegen sind Sie beide hier, auch möglichst objektiv berichten und jeder hat einen anderen Blick sozusagen da drauf. Aber was ich höre, so als Zusammenfassung, und das ist ja auch das, was sozusagen mich so bewegt an dem Konzept, ist, dass es möglich ist. Und dass gute Voraussetzungen dafür geschaffen sind, dass es gehen kann.
Ja.
Und wie die individuelle Lösung aussieht, das sieht man dann an der einen oder anderen Stelle. Und das macht doch jeder ein bisschen anders. Und es ist eben auch respektiert, wenn jemand sagt, ich brauche doch einen stärker beschützenderen Rahmen in Form einer Einrichtung außerhalb vom Kapellenbrink.
Ja, ich finde, das ist eine Frage des Geldes. Wir können das Geld nicht aussparen. Ja, leben in der Regel keine armen Menschen.
Ja.
Also das muss man der Ehrlichkeit halber auch sagen.
Ja, genau. Das ist ja noch ein Punkt, wo wir gleich drauf kommen wollen. Aber Frau Stender, Sie möchten gern nochmal.
Gut, dass Frau Wemhühner das anspricht. Ja. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, Frau Wemhühner hat als Bewohnerin natürlich nicht die Kenntnis, wo wohnen auch sehr Menschen hier mit einem schmalen Portemonnaie, wo die Familie dann entsprechend was hinzugibt. Mhm. Also ein Sohn, der gut verdient. Mhm. Oder, ne?
Okay.
Also das gibt es hier Ja.
Würde ich sagen.
Hat nicht jeder. Nein, hat nicht jeder. Also das ist ganz klar.
Ja.
Das gehört mit dazu. So in der Art, also Mutter, wenn du dich hier wohlfühlst, dann geben wir dir was zur Miete dazu. Und was sie ja auch richtig sagt, dann gibt es eben auch drei Menschen hier, die haben eine größere Wohnung und dann sind solche Gesundheitseinbrüche, sag ich mal, geschehen. Und bevor sie dann woanders hingehen und anonym sind, haben sie dann gesagt, und ein Zimmer gebe ich ab für eine Pflegekraft, eben wie gesagt, das sind meistens Menschen aus Polen, die dann rund um die Uhr bei mir ist.
Ja, genau.
Ja, das gibt's auch.
Ja, genau. Die Frage Geld, und die ist ja natürlich entscheidend, gell? Ich glaube, die Frage stellt sich auch jeder, die fange ich mir auch schon an zu stellen, sozusagen, was kann ich mir leisten? Und was mich nochmal interessieren würde, wie ist der Weg denn hierher? Wenn Sie dazu nochmal was sagen können. Also wenn ich jetzt neugierig geworden bin durch den Podcast, wie komme ich hierher? Und damit verbunden auch die Frage, wie finanziere ich das?
Also es geht so, dass am Telefon jemand anruft. Und wenn es die Person selbst ist, das ist das Allerbeste. Oder manchmal sind es die Töchter so oder Familie. Dann fragen wir als erstes nach dem Alter. Und wenn jemand eben uns sagt, ja, also ich bin jetzt 78, 79 oder ich bin 80, dann machen wir schon deutlich, also über 80 nehmen wir gar nicht mehr, hier Bewohner. Wer so eben Ende 70 ist, gucken wir nochmal genau hin, kann ja auch eine ganz große, tolle Mobilität sein. Aber sehr viele, und das hat sich in den letzten 7, 8 Jahren enorm gesteigert, eine gewaltige Warteliste von Menschen, die sind Ende 60. Und die würden wir natürlich auch, wenn wir eine Wohnung frei hätten, wir sind ja voll bis unter das Dach, gerne auch zu uns nehmen. So, das ist der erste Fall. Dann schicken wir Ihnen eine Informationsbroschüre, die ist recht dick, zu, wenn Sie nicht also schon im Internet nun geguckt haben. Und dann vereinbaren wir einen Termin. Dann kommt so jemand, manchmal in Begleitung, manchmal auch mit Hündchen. Dürfen auch hier sein, gut erzogene Hunde, ne?
Ja. Tiere, Katzen.
Und dann führen wir ein ausführliches Informationsgespräch. Und insofern wichtig, Sie sind ein bisschen vorbereitet. Sie wissen, was Sie fragen wollen und ich kann mich dann darauf einstellen. Und wie Frau Wemhühner es eben auch schon mal sagte, ja, oft, wenn Sie dann erstmal kommen und sehen, wie schön ist das hier, das ist schon mal der erste Eindruck. Und dann erzähle ich vom Konzept und so in der Art, wie wir es eben versucht haben zu schildern. Und dann natürlich auch zu den Preisen. Und da komme ich jetzt auch dazu. Also wir sind ja eine privat finanzierte Einrichtung, wo ich mal nur sagen kann, also im Nachhinein, wir haben ja einen unheimlichen Mut gehabt. Wir haben ja letztlich mit unserem Privatvermögen auch gehaftet und haben also hier 11 Millionen, ich bin jetzt schon mal in Euro, damals ja natürlich D-Mark, also uns selber auf die Kappe genommen. Und dann sage ich auch, also wir haben seit 25 Jahren, weil die Banken sehr fair eingestiegen sind, natürlich noch Abzahlung, aber wir haben natürlich auch das große Glück, die Zinsen sind ja gar nicht in diesem Sinne weitergewachsen, wie seinerzeit vorauszusehen war. Und darf dann auch sagen, jetzt, wir haben einen hohen Betrag schon abgezahlt, darum haben wir überhaupt keine Miete, die sich quasi steigert. Also wir sind auf einem Mietpreis stehen geblieben vor, glaube 5, 6 Jahren. Der betrifft jetzt eine Kaltmiete von 12,85 Euro. Das ist natürlich oft mehr als woanders, wo man wohnt, aber in Schildische rückt das ganz deutlich jetzt schon in diese Preisrichtung. Und das ist eine Kaltmiete und die Nebenkosten haben sie üblicherweise auch, aber sie gucken dann auch, wir haben ja Photovoltaikanlagen, wir haben eine eigene Heizblockkraftwerke, 2 Stück. Also wir, und dann haben wir große Regentonnen, Auffangbecken unter der Erde, wo wir mit Toilettenwasser spülen. Wo wir mit Regenwasser Toiletten spülen, Entschuldigung.
Genau.
Also das heißt, diesen Dienst an die Umwelt, der ist uns sehr bewusst. Aber wir müssen noch diesen Preis von 12,85 Euro nehmen, weil wir noch etwas eine Abzahlung haben. Und dann gibt es ein Darlehen. Und das muss ich deshalb ein bisschen immer erklären. Das ist ein Darlehen, was man einzahlt, was pro Quadratmeter für eine Wohnung 400 Euro sich berechnet. Also pro Wohnungsgröße können Sie sich das dann ja ausrechnen. Und das steht hier, wird auch von einem Notar abgesichert mit einem Sicherungs- und Treuhandvertrag, damit die Bewohner wissen, wir machen hier nicht irgendwelche Spekulationen. Der ist auch fürs Grundbuch zuständig. Und dieses Darlehen bleibt hier so lange stehen und verzinst natürlich, solange man hier lebt. Und dann geht das Geld wieder raus und der Nächste kommt und steigt ein. Und das bedient nämlich die sogenannte Eigenkapitalsdecke, die wir bei so einem großen Projekt der Bank gegenüber auch immer zeigen mussten. Dass wir jetzt also schon gut am Horizont sehen, wie lange müssen wir denn überhaupt nur noch abzahlen, das ist natürlich eine ganz erfreuliche Situation. Und vielleicht kommen nachher auch so Ihre Fragen, was so Zukunftsvisionen sind. Da kann ich dann dazu was sagen.
Ja? Genau. Ja, spannend. Ich finde auch in der Festschrift jetzt zum 25-jährigen Jubiläum ist es sehr transparent dargestellt, wie die Organisationsform ist. Also wer sich da interessiert, kann da sicherlich auch nochmal reinlesen. Das ist, finde ich, auch bemerkenswert. Also, dass Sie sagen, wir sind da auch transparent in der Art, wie wir organisiert sind, in der Art, wie sich das finanziert. Genau. Ja, genau, Zukunftsvision. Wir kommen langsam zum Ende. Frau Wemhöner, was ist Ihre Vision für Ihr eigenes Älterwerden, wenn Sie an Ihre noch Zeit oder noch Jahre im Kapellenbrink denken? Was wünschen Sie sich?
Weiter so.
Weiter so. Kurz und knackig.
Ich hab keine größere Vision. Ja. Mhm. Mit dem Alter fertig werden ist nicht immer leicht.
Ja.
Ich weiß, ich habe Freunde, die mir gesagt haben, warte mal ab, werd mal erst 80, dann wirst du schon merken.
Ja.
Und ich bin jetzt 80 und ich merke es.
Ja, genau. Das ist bei meinem Vater ähnlich, der hat auch so einen Punkt wahrgenommen, als er 80 wurde, berichten viele ältere Menschen. Ja, also weiter so. Genau, mögen Sie nochmal sagen, was Sie mit dem weiter so verbinden? Für sich selbst.
Alles das, was wir hier erzählt haben, ist alles eingeschlossen.
Ja.
Ich habe habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht, was könnte hier alles schöner, besser, größer, feiner sein. Habe ich nicht. Ich bin so zufrieden, wie es ist.
Okay. Ja. Frau Stender, vielleicht bei Ihnen auch einmal so dieser persönliche Teil. Was wünschen Sie sich für Ihr eigenes Älterwerden? Aber auch, Sie haben ja angedeutet, es gibt Visionen für den Kapellenbrink. Die Frage hatte ich eigentlich weiter oben, aber jetzt haben wir sie auch noch da.
Also Sie können sich ja denken, dass ich mir sehr wünschen würde, wenn ich dann nicht mehr so gut im Schuh bin, wie man das so sagt, hier eben auch in dieser Art also dann so leben darf, ja, dass ich eigentlich nur so die Geste habe, ach ja, wie kommt man mir auch entgegen, ne? Und was ist dann auch für mich da? Wir sind natürlich hier, aber ist ja auch gewollt, mehr in dieser agierenden Position noch. Und die ist ja auch sehr schön, weil man empfängt ja auch hier ganz wunderbare Stimmung von den Menschen. Aber ich würde schon sagen, ja, ich würde auch gerne hier bleiben. Wir sind ja schon 17 Jahre hier, haben auch Haus und Hof und alles verkauft und hierhin. Und möchte eben auch, dass man dieses persönliche Altwerden auch auf eine so hoffentlich weiterhin so gute, feine Art respektiert, wie sie mir dann auch zufallen sollte. Ne? Das würde ich schon so sagen. Möchte hier bleiben. Mein Mann sicher genauso. Aber ich sag mal, noch kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man bestimmte Impulse, die einem sehr nahe sind, hier dann so gar nicht mehr anregt. Und das betrifft zum Beispiel viele Veranstaltungen. Und das wäre ja auch etwas, wo man immer drauf gucken muss, wenn ein Bewohner kommt und sagt, also wissen Sie, da habe ich also eine ganz interessante Theatergruppe gesehen oder da ist eine Musikergruppe. Freue ich mich riesig. Dann nehmen wir Kontakt auf und schauen, ist das auch jemand für uns. Also dieses Mitdenken, Mitarbeiten an der Stelle, vielleicht fällt da Frau Wemhöner auch noch was ein.
Ja, ich habe was anderes. Ja. Ich dachte gerade so, man soll ja manchmal auch ein bisschen vorausdenken. Und da kam mir gerade so die Frage, haben Sie mal über Nachfolge nachgedacht?
Aha, okay. Gute Frage, sehr schön. Ja, das ist also ich glaube, ich darf das mal sagen, von mir ein besonderer Impuls seit 4, 5 Jahren. Und ich darf dann noch nicht zu viel mich aus dem Fenster hängen mit der Aussage, aber wir haben darüber nachgedacht und schauen natürlich, das muss ich an der Stelle sagen dürfen, können wir Menschen gewinnen, die dem anthroposophischen Menschenbild auch offen sind, finde ich nahe auch sind. Das genau. Dürfte nicht ja. verloren, nicht?
Das ich auch, würde ich auch sagen.
Weil ich mache jetzt mal einen kleinen Schwenk. Der Inhalt oder die Gedankenrichtung und auch die Handlungsrichtung, wenn es darum geht, Verstorbene auch ins Bewusstsein zu nehmen oder eben in Arbeitskreisen immer wieder aufleben zu lassen. Das ist etwas, und das hoffe ich, wenn mein Kopf gut ist, dass ich das also bis zum Schluss hier lebendig halten darf. Aber das wäre etwas, was ganz wichtig ist, auch für die Nachfolge. Das ist wahr.
Ja, das sehe ich auch so. Ne?
Das ist ja der Gründergedanke auch.
Ja, genau.
Sehr. Denn also, ich habe das vorhin mit einem Satz gesagt, ich meine das so, glauben Sie es mir. So wie wir diese Treue halten oder Verbindung versuchen zu halten, da kommen uns Hilfen entgegen. Würde vieles nicht gelingen, wenn wir nicht diese Verstorbenen sehr gut um uns wüssten, wie sie uns Impulse geben. Genau. So, das ist das. Und dann der Zukunftsimpuls, wissen Sie, da komme ich doch jetzt auch wieder auf eine finanzielle Situation. Und Frau Wemhöner hat sie ja auch aus ihrer berechtigt kritischen Sicht angeguckt. Was kostet es hier? Und wissen Sie, je mehr wir an diesen Punkt kommen, und der ist gut absehbar, dass wir abgezahlt haben, habe ich die Vision und teile das auch immer meinem geschäftsführenden Kollegen mit, dann sind wir quasi mit der Abzahlung bei null. Und was können wir dann tun? Dann können wir ein soziales Modell hier in die Welt stellen, wo man weiß, da ist jemand zum Beispiel, also ein pensionierter Waldorflehrer, der hat nicht viel Pension, der kann aber mit seiner kleinen Pension hier auch wohnen. Und ein anderer, der Gott sei Dank im Leben das flüssiger ging, der kann dann auch mehr zahlen. Also das heißt, dass wir ein Mietmodell hier im Leben haben, wo der eine diesen Quadratmeterpreis zahlt und der andere den anderen. Das ist meine
Spannend.
Vision.
Ja,
das, dafür würde ich gerne noch lange dran arbeiten.
Ja, toll.
Eine tolle Vision. Man kann nur wünschen, dass das klappt.
Ja.
Frau Wemhöner. Bestimmt nicht einfach. Nicht jetzt aus, aber dass die Leute da nicht neidisch werden oder so. Also da, wir sind Menschen, ne?
Ja.
Aber wenn es um Inhalte
das toll,
geht,
ja, wenn das ginge, fände ich das toll. Ja.
Wenn ich es nicht mehr erleben soll, dann werden sie es erleben, dass ich es von da oben aber ganz tüchtig
ja, genau.
einbringe.
Ja. Und ich glaube, es ist ja auch total gut, eine Vision zu haben. Jetzt mal ganz unabhängig, wohin die sich entwickelt. Aber eine Vision braucht es ja. Und ich sag mal, noch mehr Menschen auch mit unterschiedlicher Flüssigkeit, wie Sie gesagt haben, also flüssigen Mitteln sozusagen, das zu ermöglichen, finde ich, ist ja eine tolle Vision. Und auch eine Vision, glaube ich, die unsere Gesellschaft braucht auch. Es geht um Teilen auch immer mehr.
Genau. Teilhabe.
Wirklich brüderlich.
Brüderlich.
Ja? Das darf wirklich eine Vision sein.
Ja, toll. Ja. Ich glaube, ich habe ja immer zum Schluss noch diese Frage, was sind Ihre Hoffnungen noch auch in gesellschaftlicher Hinsicht? Aber ich glaube, ich will das stehen lassen. Einfach dieses brüderliche Teilen und dieses neue Modell und die Vision, wirklich, dass mehr Menschen teilhaben hier können an dem, was hier gelebt wird und was die Ursprungsgedanken, die Gründerinnengedanken sind, dass mehr Menschen davon profitieren können. Das ist eigentlich ein toller Gedanke zum Schluss. Ja, ich sage herzlichen Dank, Frau Stender, für das tolle Gespräch und
gerne.
Auch Frau Wemhöner, Ihnen vielen Dank
gerne.
Und auch für das bisschen dynamisch Kontroverse. Das hat mir sehr viel Freude gemacht und ich finde so, das ist auch ein bisschen Modell dafür, wie Sie anscheinend hier miteinander umgehen, nämlich dass das sein darf und dass das gut ist so und dass es eben auch mal kontrovers zugeht. Prima, herzlichen Dank.
Wir danken gerne. Auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast auf der Homepage www.gelassen-älter-werden.de. Finden Sie unser Magazin und weitere Informationen. Noch mehr von uns gibt's übrigens auf YouTube, Facebook und Instagram. Über Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns immer. Und empfehlen Sie uns gern weiter, denn welcher Silver Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und gelassen und bis zum nächsten Mal, sagt Ihr
Bertram Kaspar.